Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
Herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Dem Gastro-Podcast mit spannenden Frauen aus dem Bereich Kulinarik, mit ihren Insider-Tipps und natürlich Champagner. Ich bin Marianne Wild, Unternehmerin, leidenschaftliche Netzwerkerin, Gastgeberin und Vollblut-Gastronomin. In meinen mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurant im Raue in Berlin-Kreuzberg erlebe ich jeden Tag, wie spannend, herausfordernd und inspirierend Gastronomie sein kann. Und genau darüber spreche ich mit den Frauen, die diese Branche so abwechslungsreich und spannend machen. Heute freue ich mich besonders, Jennifer Vogel vom Orania Hotel in Berlin-Kreuzberg begrüßen zu dürfen. Sie ist dort Hotelmanagerin und hat einiges Spannendes zu erzählen. Liebe Jennifer, herzlichen Dank, dass du heute hier bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir beide stoßen jetzt auch gleich mal an mit dem Champagner, den ich heute für uns aufgemacht habe. Ich habe ihn persönlich vorher noch nie getrunken, vorhin probiert und bin relativ begeistert. Sehr begeistert. Also
riechen tut er auf jeden Fall schon mal sehr gut.
Ich finde den wirklich... Das ist eine gehypte Champagner-Domaine, die heißt Vancy. Und der Champagner kommt aus der Einzellage Auch. Ist ein 2018er Blanc de Blanc, also ein reinsortiger Chardonnay. Und kommt aus der Grand Cru-Lage Dumesnil-sur-Auxerre. Und das ist mit ganz viel Liebe benefiziert, wie man schmeckt. Der hat eine wunderschöne Bernstein, fast bernsteinfarbene Farbe. Ja. So ein bisschen Toastbrot, aber auf so eine ganz angenehme Art und Weise. Und er hat auch sehr wenig Zucker, so wie ich persönlich das mag. Ich weiß nicht, ob du sowas auch gerne
total
trinkst.
Auf jeden Fall. Ich finde, dass er sehr angenehm ist. Also der ist sehr schmeichelhaft, finde ich ihn sogar.
Der hat tatsächlich, ist der in 10/22 degorgiert worden und hat eine Dosage von 0 Gramm. Also, den könnten wir mal öfters auf den Tisch bringen.
Ja, ich bin dabei.
Sehr schön. Trinkst du denn gerne Champagner?
Tatsächlich bin ich jemand, der ganz wenig Alkohol trinkt.
Ja.
Aber wenn, dann gerne Champagner.
Ach, sehr gut, dann passt das ja.
Genau, ich trinke wahnsinnig gern auch ein gutes Bier.
Mhm.
Aber Champagner geht immer, finde ich. Muss ein guter sein.
Trinkst du auch Berliner Bier?
Ja, als Bayerin eher schwer.
Ja. Und da sind wir schon im Thema, meine Liebe. Wie kommt es denn, dass eine Bayerin nach Berlin kommt?
Ah, das ist eine lange Geschichte.
Ja, bitte, haben wir so viel Zeit? Wir haben ganz viel Zeit.
Naja, die Bayerin, die ist in einem 2100-Dorf aufgewachsen und hat sich da immer wohlgefühlt, war halt daheim, gell? Aber ich wollte immer die Welt sehen und ich wollte immer raus. Und mit dem Beruf Hotelfachfrau konnte man ja raus. Und dann habe ich mir so ein bisschen die Welt angesehen, verschiedene Häuser. Und dann hat irgendwann das Adlon angefragt.
Oh.
Genau.
Wie ging es dann weiter?
Genau, also ich war mit meinem Mann im Adlon. Wir haben uns in Wien damals kennengelernt, als wir zusammen ein Hotel eröffnen durften. Und dann haben wir eine Pause gemacht. Weil eine Eröffnung ist wahnsinnig intensiv. Und wir haben es einfach gemerkt, nach, ja, ich glaube, 3 Jahre war es oder 2,5 Jahre, wir waren einfach ausgebrannt. Und dann haben wir eine kurze Pause gemacht, haben Amerika bereist für 3 Wochen oder fast 4. Siehste, Zeit ist echt nicht mein Ding. Und dann haben wir nicht gewusst, was wir machen sollen. Mhm. Und dann haben wir bei Kempinski weiterhin gesagt, hey, wenn ihr was habt, sagt Bescheid. Und dann haben wir ein Rebranding gemacht, das war auch sehr spannend. Da haben wir das Kempinski Berchtesgaden oder das jetzige Kempinski-Berchtesgaden quasi von Interconti auf Kempinski umgebrandet. Mhm. Waren da Taskforce. Also wir waren da auch nur, ich glaube, einen Monat oder zwei. Und dann kam eben das Adlon. Und das Adlon wollte damals, dass wir das Restaurant Carré, was zum Brandenburger Tor schaut, unter unserem Namen quasi machen. Und wie es dann halt ist in großen Firmen, war am Anfang die Euphorie sehr groß und das Versprechen auch sehr groß. Zum Glück, ja, in dem Fall muss ich sagen, bin ich absoluter Realist und manchmal sehr unromantisch und bin da sehr pragmatisch an die Sache ran. Und habe dann auch sofort mit Philipp gesprochen und gesagt, okay, Presse erstmal nichts. Das geht nirgendwo hin. Philipp hatte damals in Wien einen Stern erkocht und das will man dann auch nicht irgendwie direkt wieder
aufs Spiel setzen.
Genau. Und ich war damals Projektmanagerin, war quasi dem GM unterstellt und hatte wirklich eigentlich einen Traumjob, wenn man es so sehen möchte. Ich durfte neue Dinge anschieben. Ich habe mich um Uniformen gekümmert für die Rezeption, habe Willkommenskarten neu designen dürfen, ganz viel Merch-Artikel. Da durfte mit Steif zum Beispiel einen Elefanten damals machen, mit dem klassischen blauen Pagenhut. Es war wirklich ein sehr, sehr spaßiger Job und ich hatte viel Narrenfreiheit. Nur habe ich ganz schnell gemerkt, dass mir die Gäste fehlen und auch ein Team. Mhm. Dadurch, dass ich quasi alleine, ich war eine One-Woman-Show, und das habe ich ganz schnell gemerkt, dass mir das fehlt, ein Team zu leiten, Leuten was beizubringen, Gäste zu betreuen, mal mit Gästen zu schnacken. Das war einfach, das hat gefehlt. Und am Ende ist das Projekt eh nichts geworden. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt reicht's. Der Philipp, da war es nochmal eine andere Geschichte, da war es nicht so schön. Da hat er dann gesagt, er kann nicht mehr, er will nicht mehr. Und habe ich gesagt, du, egal was passiert, dann gehen wir halt. Ne? Und so war es dann auch. Und dann hat ein Headhunter oder ein befreundeter Headhunter Philipp kontaktiert, ob er jemanden kennt, der ein ganz kleines Restaurant in Berlin-Kreuzberg machen möchte. Und wir haben damals auch in Kreuzberg gewohnt. Und dann hat er gesagt, ja, ich, weil bevor man nichts macht, ne, nimmt man alles, was da so kommt. Ja, und dann ist der Philipp da hingefahren, hatte noch mit einem Kollegen gesprochen, mit einem Küchenchef-Kollegen vorher, als es dann hieß, naja, da ist Herr Müller-Elmau von Schloss Hotel Elmau mit involviert, der auch dort gearbeitet hat, der dann auch gesagt hat, ja, du wärst eigentlich super dafür. Und dann hat Philipp sich mit den beiden getroffen, also mit unserem Eigentümer und Herrn Müller-Elmau, im Orania in der Baustelle. Und ich saß im Büro auf heißen Kohlen und es verging eine Stunde. Dann waren es zwei, dann waren es drei, dann waren es vier. Dann habe ich mal angerufen und gesagt, was ist denn? Am Ende des Tages waren das wie drei kleine Jungs, die jetzt Lego spielen und kamen einfach aus dem Schwärmen und aus den kreativen Ideen nicht mehr heraus. Und es hat einfach gematcht zwischen den dreien. Und Herr von Bötticher, unser Eigentümer, hat damals dann auch gesagt, Mensch, wenn Sie in China waren und so viele Leute geführt haben, dann machen Sie doch das ganze Hotel. Das ist doch kein Problem. Ja, dann hat der Philipp gesagt, ja, aber da muss ich meine Frau mitbringen. Und dann war das die Freude groß, weil die sich eigentlich genau das vorgestellt hatten, ein junges, so ein bisschen familiärer geführtes Haus. Ja, und dann kam er irgendwann, hat gesagt, du musst sofort aufhören, du musst sofort alles stehen und liegen lassen, du musst jetzt runter, ich stehe vor der Tür. Ich sag, ja, kann ich nicht. Dann bin ich zu meinem Chef, hab gesagt, wäre es vielleicht möglich, dass ich jetzt losmache? Weil wir waren damals schon sehr offen auch und haben halt, ich meine, das hat er auch gemerkt, dass ich nicht so happy war. Und dann sitzen wir in diesem kleinen Car-to-go-Smart und dann sagt der Philipp zu mir, ja, also herzlichen Glückwunsch, wir machen ein Hotel auf. Dann sag ich, was? Moment mal, ich dachte, das ist ein Restaurant und ein kleines Restaurant. Sagt, dann hat er das alles erzählt, dann sind wir nach Hause und haben erstmal einen Schnaps trinken müssen. Und nochmal, ich trinke eigentlich keinen Alkohol, aber in dem Moment musste ich's. Ja, und dann haben wir uns drauf eingelassen. Und so ist das irgendwie alles gewachsen und entstanden. Und so rückblickend muss ich sagen, es war Schicksal. Also es hätte uns nichts Besseres passieren können und den Herrn Müller-Elmer und Herrn von Bötticher auch nicht.
Das matcht immer noch?
Ja.
Ach, super. Wann habt ihr eröffnet?
2017. Mhm. Ja, also jetzt schon eine Weile. Und wir haben ja alles mitgemacht. Wir haben am Anfang Demonstrationen gehabt, ja, die Farbattacken, die es halt so gibt.
Erzähl mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, warum das so war. Dann, weil viele kommen ja, die das jetzt hören, nicht aus Klar. Berlin, die können sich da jetzt gar nicht vorstellen, warum da jetzt eine Demo war.
Genau, also Kreuzberg ist ja noch einer der ursprünglicheren Kieze in Berlin und Gentrifizierung sagt, glaube ich, jedem was. Und das war eben das große Problem. In einem sehr bodenständigen und noch sehr authentischen Kiez in Berlin ein Luxushotel zu eröffnen, war schon sehr mutig. Und man muss auch dazu sagen, Philipp und ich sind damals nicht blauäugig gewesen und haben gesagt, oh ja, das machen wir, da passiert eh nichts. Wir waren da schon, uns war das schon bewusst, dass das mit Sicherheit kein Applaus
nicht bei allen,
nicht
sagen
bei allen.
Mal so.
Ja. Genau, nicht bei allen. Und dass da mit Sicherheit Gegenwind passiert. Aber so extrem haben wir es nicht erwartet.
Ja?
Ja, also das war schon, also ich weiß bis heute nicht, wie wir es geschafft haben. Ich glaube, da ist ganz viel das Team mit schuld, weil man so eine Verantwortung hatte und auch diese Euphorie, was Neues machen zu können, wo man zu 100% dahinter steht. Ich glaube, ohne das hätten wir es nicht geschafft, weil es einen schon immer runterzieht. Ne? Man arbeitet seine 12, 13 Stunden und macht eigentlich was Schönes. Man kreiert Arbeitsplätze. Wir haben nie gesagt, unser Bier muss, weiß nicht, 8 € kosten oder was. Ne? Also wir haben immer gesagt, es muss ein Ort bleiben für jeden. Und das war unserem Eigentümer auch sehr wichtig. Mhm. Deswegen auch die Konzerte. Wir haben ja auch Konzerte im Haus. Auch da ist kein Eintritt. Und das war von Anfang an so geplant, dass ganz viele unterschiedliche Schichten von Menschen aufeinandertreffen, um zu genießen, ob es jetzt Essen ist oder ein gutes Glas Wein oder auch die Musik. Und dann halt zur Arbeit zu kommen oder in der Nacht angerufen zu werden vom Security. Oh ja, nur zur Info, ist wieder eine Scheibe eingeschlagen worden. Ja, ist nichts passiert, aber die Scheibe ist halt kaputt. Oder man ist im Tagesgeschäft und auf einmal kommt, das ist kein Scherz, ein vermummter Mann auf einem Fahrrad mit Engelsflügeln und einem Feuerlöscher unter dem Arm, der in dem Feuerlöscher Teer hatte und uns die ganzen Scheiben zugeteert hat. Und auf einmal war alles dunkel im Hotel. Also alles. Es war dunkel, als wäre es Nacht.
War das schon, nachdem ihr schon eröffnet habt?
Ja, ja, es war im operativen Geschäft quasi.
Oh.
Ja. Und ja, irgendwann hat man es tatsächlich mit Humor genommen und am Ende blieb uns auch nichts anderes. Was für uns immer schwer war, ist, dass das Team natürlich drunter gelitten hat. Nicht, dass sie Angst hatten, wir waren ein ganz festes Team, aber naja, irgendjemand musste ja die Scheiben dann sauber machen. Und dann standen wir da draußen und haben Teer von der Scheibe gekratzt. Oder man kam in der Früh ins Hotel und der ganze Eingang war voll mit Müll. Oder Döner war an der Scheibe. Das war noch das Harmlose. Ne? Aber es war schon ja, eine spannende Zeit, die uns stärker gemacht hat am Ende.
Du hast gesagt, es gab auch Demonstrationen.
Ja. Also
war das auch aber eher am Anfang dann?
Das war am Anfang, ja. Also es gab Demonstrationen im Haus, also jetzt nicht riesige Demonstrationen, aber doch teilweise zu 50, 60 Leute. Und die standen dann vom Haus mit Bannern und haben demonstriert. Ja, gegen das Luxushotel in Kreuzberg. Ja. Und wir hatten immer ein gewisses Maß an Verständnis. Ne? Also wir haben schon verstanden, warum nicht alle sich so freuen, dass wir jetzt da sind. Aber wir haben halt dann auch immer, oder wir haben auch teilweise das Gespräch gesucht und dann wurde uns halt immer gesagt, naja, ja, da sollen Wohnungen rein. Aber das ist halt ein Ding der Unmöglichkeit, in dem Haus Wohnungen reinzubauen. Also klar, ist alles möglich, aber die wären natürlich dann auch super teuer. Und keine normalen Wohnungen, die sich jedermann leisten kann. Ne? Also, und da war dann immer sofort das Gespräch beendet. Also, dass da wirkliche Gespräche mit Sinn und Verstand stattgefunden haben, war eher selten. Aber ja, So ist das eben.
Ja, und jetzt habt ihr 8 Jahre auf.
Ja, ja. 8 Jahre später, wir sind immer noch da. Überraschung.
Ich kenne das. Ja. Ja. Aber ich glaube, die Sachen, die, wo es so viel Gegenwind gibt, sind eh die Sachen, die dann auch sich am längsten halten. Vielleicht, weil man sich mehr durchbeißen muss oder so.
Kann sein. Weil irgendwie eine größere Bindung vielleicht entsteht am Ende.
Ja. Wenn du von eurem Team sprichst, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn?
55.
Wow.
Also immer zwischen 50 und 60 kann man rechnen.
Ja. Mit wie vielen habt ihr angefangen?
Das ist eine gute Frage, aber das müssten nicht so viel weniger, so viel weniger waren es nicht. Ich denke, dass wir so bei 40 waren. Mhm. Wenn wir haben 41 Zimmer und Suiten.
Ja.
Restaurant. Ja.
Die Bar.
Das waren
Habt
schon.
Habt ihr auch Veranstaltungsräume?
Ja, einen. Mhm. Genau, unterm Dach haben wir einen Veranstaltungsraum.
Und wie viele Personen können da rein?
Maximal 100 stehend. Mhm. Aber es ist ein sehr besonderer Ort, wie eigentlich das ganze Haus. Ist kein klassischer Veranstaltungsraum. Mhm. Nicht so clean, sondern ist eher mit Sofa-Garnituren und hat auch einen Kamin. Was sehr gern genutzt wird von der Politik. die geht ein und aus. Es ist ein sehr warmer Ort und manchmal müssen wir auch einfach sagen, es passt nicht.
Mhm.
Ne, weil so diese klassische Konferenzbestuhlung haben wir gar nicht im Haus und wollen wir auch gar nicht. Ne? Also, ja.
Naja, aber wenn man ja weiß, dass es nicht das Segment ist, was man abdecken möchte, nee,
genau.
Ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Ja. Aber so Private Dining.
Ja.
Und was ist dann sitzend? Wie viel passen da rein?
30.
Mhm.
Ja.
Ach, schön.
30 an der Tafel und Flying ist halt sehr, sehr viel möglich. Also Flying können wir tatsächlich 80 bis 100 machen, weil halt im ganzen Raum Sofas stehen und Sessel und Sitzgelegenheiten und das funktioniert immer hervorragend. Wird auch am häufigsten genutzt, ja. Doch Flying ist wirklich sehr beliebt.
Wenn sich jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer so das Interior Design vom Hotel vorstellen sollen, wie würdest du das beschreiben?
Sehr warm.
Das stimmt. Ich habe das so empfunden.
Ja, es ist sehr, sehr warm. Es ist sehr viel Holz. Es ist
wohnlich, finde
genau,
ich.
Sehr wohnlich, genau. Es ist alles, also alles Hölzer oder die ganzen Hölzer, die verarbeitet wurden, sind alle unbehandelt.
Mhm.
Und das merkt man auch, nicht auf den ersten Blick oder aufs erste Gefühl, aber es macht was. Und die Einrichtung ist immer, ich beschreibe es immer so, die Einrichtung passt eigentlich gar nicht zusammen.
Okay.
Theoretisch. Also ein Innenarchitekt würde sagen, um Gottes Willen. Weil da ein wahnsinniger Mix an Mobiliar steht. Aber das macht dieses Gemütliche aus. Und ich habe mal versucht, mir das selber auch zu erklären, warum das funktioniert. Und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass es bei uns zu Hause ja auch so ist.
Mhm.
Man zieht um, nimmt ein paar Möbel mit, die Lieblingsstücke, kauft wieder neue dazu. Und es harmoniert, aber passen richtig zu 100% tut es nie. Und am Ende, glaube ich, das Magische am Urania ist, dass man reinkommt und man kann sofort so sein, wie man ist.
Mhm.
Also man hat keine Scheu, sich aufs Sofa zu setzen. Oder man hat keine Scheu, sich jetzt in den Sessel zu setzen. Ich finde, in manchen Hotels hat man dann Angst, dass man das dreckig macht oder kaputt macht. Also mir geht das oft so. Oder man fehlt sich, dass man fehl am Platz ist. Und das ist im Urania gar nicht so. Das leben wir aber auch vor. Also bei uns gibt es auch keinen Dresscode. Jeder kann kommen, wie er will. Natürlich, also wir hatten schon einmal einen Gast, der barfuß beim Frühstück dann war, wo wir dann gemerkt haben, okay, die anderen Gäste finden das jetzt nicht so cool und haben ihn dann nett drauf angesprochen, haben ihn Slipper hingestellt und gut war. So. Aber im Großen und Ganzen, Chili Gonzales, wenn der bei uns ist, der kommt im Bademantel. Ja, aber das ist auch okay. Der tritt in Bademantel auf.
Gut.
Er hat was drunter.
Ja, ne? Das ist so gut.
Das so sagen. aber
good
das
to
ist,
know.
Genau, das ist für uns total in Ordnung. Und uns ist immer einfach wichtig, dass sich die Menschen, die bei uns wohnen, essen oder auch nur auf Toilette gehen, dass sie sich wohlfühlen. Mhm. Dass die alles haben, was sie brauchen und dass sie einfach nicht darauf achten müssen, wie sie gerade ausschauen oder was habe ich gerade an, passe ich da überhaupt rein. Also das wollen wir nicht. Und das gelingt eben auch durch dieses teilweise doch unharmonische Mobiliar. Aber das fällt eben nur auf, wenn man genau hinschaut und sagt, Mensch, warum ist da jetzt ein Rattansessel und daneben eine B&B Italia Designer Couch? Ne? Also, aber es funktioniert und das ist, glaube ich, sehr besonders. Ja.
Ich habe gelesen, du hast einen oder ihr habt einen ganz bewusst einen Führungsstil mit flachen Hierarchien. Ist das richtig?
Ja.
Habt ihr das bewusst, also wirklich bewusst gewählt oder hat sich das so ergeben?
Ich glaube, es ist eine Mischung. Wir hatten ganz tolle Führungskräfte in unserer Karriere, also kann ich jetzt auch für Philipp sprechen und ich auch. Und wir hatten auch richtig beschissene. Excuse my language, aber es ist leider so.
Naja, was so ist, ist so.
Und ich habe mir bei manchen wirklich geschworen, so werde ich es nicht machen. Und bei den anderen gesagt, boah, so will ich auch sein. Und ich glaube, die Mischung war es am Ende. Und eine Eröffnung schweißt eh zusammen. Also gerade eine Hoteleröffnung, wo man zusammen Gläser, ich meine, Gläser macht man im Restaurant auch, aber man schleppt die Matratzen auf die Zimmer, packt die aus, hat das ganze Plastik da überall. Dann ist der ganze Baustaub noch überall. Jeder putzt, jeder macht. Also es ist einfach ein wahnsinnig krasses Miteinander und es ist entstanden. Und wir selber haben, glaube ich, eine Gabe und das ist, dass wir uns selber eigentlich nie wirklich ernst, also zu ernst nehmen. Und das versuchen wir auch zu vermitteln. Und wir wollten immer, dass alle Menschen, die bei uns gearbeitet haben, eines Tages gehen und sagen, Mensch, die Zeit im Orania, das war richtig schön. Und da habe ich so viel gelernt. Und das ist so unser Anspruch, was unseren Führungsstil angeht. Wir wollen, dass die Leute sich weiterentwickeln, dass die, wir stellen nie Menschen ein aufgrund des Lebenslaufs, sondern dass wir entscheiden uns immer für die Persönlichkeit. Passt die gerade ins Team? Harmonisiert das? Was brauchen wir gerade? Bringen die Personen das mit? Und ich glaube, dann hat man so ein homogenes Team, was dann auch funktioniert. Und zwar teilweise auch automatisch. Ne? Und ja, es ist eigentlich so entstanden. Also wir haben uns nie fest vorgenommen, wir wollen das so und so machen. Ich glaube, das ist so in unserer Natur. Ja.
Und erzähl doch mal ein bisschen was von eurem Restaurant, weil das ist ja auch, hat ja auch, ist ja sehr bekannt für. Ja,
Für die X-Berg.
Jawohl.
Ja, genau. Ja, wir haben, das Restaurant war tatsächlich auch eine Entwicklung. Am Anfang, ja, man wusste irgendwie nicht genau, was der Kiez jetzt auch braucht, gell? Weil da ist ja schon viel. Ist halt wenig, jetzt direkt am Oranienplatz waren so richtige Restaurants eher weniger, eher so kleinere, süße Imbisse. Man hat aber alles da. Und man hat dann, wir haben dann immer überlegt, dann Sharing ist ganz cool, das mögen wir beide sehr gerne, dieses Ungezwungene, einmal über den Tisch greifen und mal was klauen. So. Das mochten wir beide immer gerne. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin gar kein Gourmet und F&B war nie meine Stärke, wirklich gar nicht. In meiner Ausbildung, als die ganzen F&B-Abteilungen kamen, habe ich gedacht, ich höre auf, ich mache das nicht mehr. Die ganze Zeit wurde ich geschimpft, ich würde zu viel reden. Dann waren meine Arme zu kurz, ich konnte keine drei Teller tragen. So riesen Glas-Dessert-Teller, das ging einfach nicht. Es war physisch nicht möglich. Und dann habe ich gesagt, so, ich höre auf, ich schmeiß hin, das ist doch alles für den Arsch, auf gut Deutsch. Und dann hat damals unser Chef-Concierge gesagt, ein Italiener, Massimo Francucci.
Das ist perfekte italienische Name.
Wirklich, dieser Mann, der hat so viel in meinem Leben bewegt. Das war so ein toller Mann. Da standen die Frauen Schlange am Samstagmorgen. Da waren alle, oh, ist denn der Herr Francucci gar nicht da, wenn der im Urlaub war? Da habe ich mich gefühlt, als würde ich deren Welt zerstören, denen zu sagen, dass der nicht da ist. Und er war so toll und er hat gesagt, du bist so talentiert, du hast ein Gefühl, du bist Gastgeber. halte durch, warte ab.
Aber was für eine Ausbildung hast du denn gemacht?
Hotelfach. Genau.
Mhm.
Und da kommt halt am Anfang nur Restaurant, Frühstück, Service. Aus der Küche bin ich rausgeflogen, muss man auch sagen. Da hat mich der Küchenchef rausgeschmissen. Nein, weil ich immer alles wissen wollte und verstehen wollte. Und dem war das einfach zu blöd. Der hat gesagt, der ist ins HR und hat gesagt, er will mich nicht mehr. Das war wirklich sehr geil. Also Gastronomie, ich find's geil, aber richtig können, vergiss es. Also nee.
Dafür hast du ja dann Mann.
Genau, und das kam dann so. Dann kam Housekeeping. Ich fand Housekeeping großartig. Das glaubt mir immer kein Mensch, wenn ich unseren Auszubildenden sage, boah, Housekeeping, das ist so geil. Und die sagen immer, was, Housekeeping, spinnst du? Sag ich, nein. Ich fand das so schön, den einen Schritt weiter zu denken. Also wenn ich sehe, in einem Doppelzimmer schläft nur eine Person und ich habe gesehen, dass dann nur die eine Seite benutzt wird, dann habe ich immer geschaut, dass halt alles auf einer Seite ist, wo die Person geschlafen hat. Oder so besonders schön den Schlafanzug zusammenzulegen. Oder wenn ich dann Kuscheltiere in den Zimmern gefunden habe, dann habe ich immer Fotos gemacht von dem Kuscheltier, habe die dann ausgedruckt und habe dann dem Kind, meistens waren es ja Kinder, hoffe ich zumindest, wer weiß.
You never know.
Und habe dann so eine kleine Journey gemacht, für was das Kuscheltier erlebt hat. Habe dann ein Foto an der Rezeption gemacht oder mit in die Wäscherei mitgenommen, so hinter die Kulissen.
Oh, süß.
Und habe das dann zusammengebastelt, jetzt nicht wirklich anspruchsvoll, wirklich nur gelocht und ein schönes buntes Band rum und dahingestellt, mit der Hand geschrieben. Also wirklich nicht professionell. Aber das fand ich so schön. Auch wenn ich es nicht mitbekommen habe, war das für mich, jetzt hast du was Schönes gemacht.
Ja.
Und dann kam Sales und Marketing, da war ich auch nicht schlecht. Dann kam PR, da war ich auch, da durfte ich als einziger Azubine hin.
Das Recht hattest du dir erworben, als du aus der Küche rausgeschmissen wurdest.
Ich glaube auch. Nee, ich glaube, meine offene Art hat mir das dann irgendwie beschert. War eine coole Zeit, aber wir haben, also damals die PR-Chefin und ich haben ganz schnell festgestellt, das ist es nicht.
Okay.
Weil ich eine Rechtschreibschwäche habe.
Hey.
Und Texte gegenzulesen ist ein bisschen schwierig und nach Fehlern zu suchen. Aber die Veranstaltungen waren immer ganz schön. Und dann kam meine große Liebe, die Rezeption.
Mhm.
Und da wusste ich, da gehöre ich hin. Da nirgendwo anders. Und dann habe ich meinen Weg an der Rezeption gemacht und durfte dann noch ein Guest Relation machen, was natürlich genau das ist und genau das beinhaltet, zu sagen, okay, wer kommt denn eigentlich? Wie kann ich der Person eine Freude machen? Heiratsanträge habe ich x-tausende arrangiert und organisiert, Geburtstagsüberraschungen.
Und dir macht das richtig Freude, oder?
Ich liebe das und ich kriege immer, wenn ich davon spreche, Gänsehaut, weil es so schöne Erlebnisse gab und gibt und Momente. Ich bin gar nicht nah am Wasser gebaut, nur bei Tieren tatsächlich. Ich hatte tatsächlich einen Moment, da hat das waren Zwillinge und die hatten jeweils Partner. Die waren gebürtige Australier und die haben ihre Eltern 3,5 Jahre nicht gesehen. Und die Eltern haben in Wien damals im Hotel gewohnt und die wollten die überraschen. Und dann haben wir das gemacht und haben dann natürlich Roomservice und an der Tür klingeln. Und ich habe geheult, wie ein kleines Kind. Weil ich mich so gefreut habe. Ich stand dann da nur mit dem Champagner und den Gläsern und ich habe nur geweint, weil ich so gerührt war, weil das so ein besonderer Moment war und dass ich da irgendwie eine Rolle mitgespielt habe. Auch wenn ich ganz unauffällig war. Aber es war trotzdem ganz besonders. Und für mich war auch immer wichtig, Karten mit der Hand zu schreiben, weil es eine Wertschätzung dem Gast gegenüber ist. Und ich finde es immer traurig, wenn man gedruckte Karten bekommt. Also in großen Häusern, ich kann es verstehen, um Gottes Willen, ne? Aber ist einfach schöner.
Du hast bestimmt auch eine richtig schöne Schrift.
Nein.
Nee.
Das ist tatsächlich was ich mir wünschen würde, wenn eine gute Fee käme. Das wäre einmal Italienisch sprechen und das zweite wäre eine schöne Handschrift. Ich schreibe leider wie ein Arzt. Und
Na dann, wenn du Schreibfehler drin hast, wegen
das kommt auch noch
dann kann es wenigstens keiner richtig lesen.
Nee. Das stimmt tatsächlich, ja. Nee, es ist, ja, das habe ich irgendwie nicht drauf. Aber es hat natürlich auch was mit der Legasthenie zu tun, ne? Weil man konzentriert sich ganz anders und man will dann nichts falsch machen. Dann überlegt man, ist das das jetzt mit einem S oder zwei S? Wo kommt das Komma hin? Ah, ist das jetzt mit TZ oder T oder ZT? Und es fällt ja alles schwerer und dann dauert alles natürlich auch länger. Und demnach ist es, ja, die Schrift hat einfach gelitten. Ja. Was war deine Frage eigentlich?
Oh, geil, das ist eine gute Frage.
Richtig abgedriftet. Was hatten wir?
Wir waren gerade noch bei deiner Ausbildung, welche Stationen du besonders mochtest und wie sich das überhaupt so entwickelt hat, dass du eigentlich heute Hotelmanagerin bist.
Ja.
Und wir haben ein bisschen über Philipp gesprochen.
Mhm. Über die Ente.
Ja, genau. Wo ich mich ja immer frage, wenn man die ganze Geschichte nicht kennt und nur von außen einmal drauf schaut, dann ist natürlich die Schlüsselfrage, die man sich stellt als Gast: Wie kommen die jetzt darauf, in dem Hotel sich auf eine Peking-Ente zu konzentrieren?
Ja. Das fragen wir uns auch.
Okay. Nee, die Frage werden wir heute anscheinend dann nicht beantworten.
Doch, doch. Am Anfang haben wir uns das auch gefragt. Und wir hatten das erste Weihnachtsfest 2017. Wir haben im Sommer eröffnet. Und das erste Weihnachtsfest hatte der Sous-Chef aus dem Nichts zum Philipp gesagt: Sag mal, wo wollen wir eigentlich Gans oder Ente machen, was man halt Weihnachten so isst? Wir haben gar keinen Ofen dafür. Und hat der Philipp gesagt, ja, stimmt. Mist, hast recht. Weil wir haben wirklich nur, die Küche ist komplett offen und ist im Restaurantbereich und wir sind wirklich limitiert da drin. Also ne, man kann jetzt da keine 20 Enten schieben oder auch Gänse. Ja, dann haben die beiden bei einem Feierabendbierchen überlegt und haben, dann hat der Philipp gesagt, ach Moment mal, ich damals in China, da gibt es so Peking-Entenöfen, die sind richtig heiß, die hängt man da rein, dann ist das fertig, super, ich bestell mal einen, ich guck mal.
Klar.
Hat im Handy online im Innenhof beim Feierabendbier diesen Ofen bestellt für, ich glaube, 700 Euro.
Okay.
Glaube ich. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall die beste Investition ever. Dann kam dieser Ofen mit einer Spedition und wir haben uns alle gewundert und haben gesagt, hey, das ist ja ein Riesenteil. Der Philipp hat damals gesagt, von den Maßen her, was er im Internet gesehen hat, ja, das müsste passen. Und dann hat sich aber herausgestellt, weil chinesische Webseite, dass das quasi der Durchmesser vom Einlass, wo man die Enten oben reinhängt, ist und nicht der breiteste Teil. Und am Ende kam der Ofen und der ist fast so groß wie Philipp. Also ich glaube 1,70 auf jeden Fall. Philipp ist, glaube ich, 1,80, 1,88 irgendwie so. Auf jeden Fall groß und sehr breit. Und dann hatten wir natürlich das Problem, wohin mit dem Ding?
Aber der Ofen, nicht Philipp.
Nee.
Der Philipp wollen wir hier nicht. Mal festhalten.
Genau. Nee, der Philipp nicht. Nee. Aber der Ofen. Und dann haben wir einen Platz in der Küche gesucht, haben das dann geschafft. Der hat ja dann Gasanschluss gebraucht und.
Oi.
Und dann haben wir versucht, Enten und Gänse zu machen. Und das war halt echt schwierig, weil der Ofen so heiß wird und die dann sehr trocken. Und dann hat der Philipp gesagt, okay, Planänderung, wir brauchen ein anderes Produkt.
Okay.
So, und so kam es dann zur Peking-Ente. Denn viele wissen das vielleicht nicht. Die Peking-Ente ist nicht die Zubereitungsart, sondern es ist die Rasse.
Mhm.
Und die hat einfach einen wahnsinnig hohen Fettanteil. Und dann haben wir, also was heißt wir? Ich sage immer wir. Das hat das Küchenteam gemacht natürlich. Besser ist es. Ich bin ja aus der Küche rausgeflogen. Würde ich auch heute noch, glaube ich. Und dann haben wir ganz lange gesucht und dann irgendwann die richtige Ente gefunden. Und dann gab es ja fast schon die X-Berg-Duck, wie sie heute ist, nur ein bisschen weihnachtlich angehaucht. Mhm. Also es gab dann noch Rotkohl. Ja, Philipp kann auch Rotkohl. Und Knödel gab es auch dazu. Und dann haben wir den Ofen abgebaut nach Weihnachten und gut war.
Okay.
So, und dann haben aber Gäste angerufen und haben gesagt, Mensch, habt ihr die Ente noch auf der Karte? Die war so lecker, es war so toll. Und dann haben wir gesagt, ja nee, Weihnachten ist ja vorbei. Ist ja, also, ne, im Januar ist ja keine Ente mehr. Ja, aber das war so besonders und so lecker und oh. Dann haben wir gedacht, okay, das ist jetzt schon der dritte, vierte Anruf. Jetzt hörst du mal auf die Gäste. Ja, und so ist dann die X-Berg-Duck entstanden. Dann ist der Groschen ins Rollen gekommen. Und ja, dann haben wir aber auch gesagt, es muss eine Geschichte erzählt werden. Also es ist nicht, weil es eben nicht die klassische Peking-Ente ist. Wir wollten auch niemanden zu nahe treten, was ja doch ein Nationalgericht in einer gewissen Art ist. Wollten da nicht respektlos sein und haben dann gesagt, okay, wir müssen irgendwie klar machen, dass es nicht sich unsere Ambition, die Peking-Ente zu machen, sondern eben die X-Berg-Duck. Neu interpretierte Peking-Ente. Und so ist das dann eben entstanden. Und dann, ja, man mittlerweile irgendwie, die Ente hat ja einen Comic auch. Und mittlerweile muss ich sagen, dieses Tier gehört schon zur Familie, auch wenn es auf dem Papier ist.
Hat sie auch einen Namen?
Ja, X-Berg-Duck.
Ja, also X-Berg-Duck. Ja,
das war, also wir wollten da halt so ein bisschen so einen Entencomic machen, der so ein bisschen Berlin auch darstellt. Ein bisschen grummelig, so ein bisschen, oh, was soll das alles hier? So ein bisschen, ne, dieses Berliner Dasein. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und ja, und dann ist eins nach dem anderen gekommen. Ne? Dann hat man gedacht, okay, die Leute finden das richtig cool, nicht nur zu essen, sondern dann haben wir ja die Teller mit Dippern gemacht und das ganze Geschirr mit Dippern designt und haben immer so unseren Quäntchen Humor mit drin.
Aber das ist dann speziell dafür designt ist.
Genau.
Ja. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Ne? Also ja. Da steckt da ja richtig viel Liebe in das Ganze. Also sehr viel Detail einfach und die ganze Geschichte.
Genau. Ja. Also es ist der Comic, dann das Geschirr, was entwickelt wurde. Dann haben wir mittlerweile auch Merch-Artikel. Also wirklich, es laufen tatsächlich Menschen in ganz Deutschland rum mit der X-Berg-Duck auf einem T-Shirt oder auf einem Pulli.
Süß.
Fasziniert mich immer wieder. Und ja, es geht irgendwie immer weiter. Also es macht auch so Spaß, weil es ist eben nicht nur ein Gericht, sondern es wird ja zur Marke und wie gesagt, irgendwie gehört die Ente zur Familie. Also es ist so, der Philipp hat die tätowiert auch, ne?
Echt?
Also, ja, ja.
Das ist so. Das nenne ich mal, sich einbringen.
Ja, weil wir auch ganz viel der Ente zu verdanken haben. Und auch insbesondere eben im Philipp, ne? Weil ich glaube, ohne die Ente wäre er ja nie da, wo er jetzt ist. Vielleicht anders, kann auch sein. Aber das ist schon, es macht einfach Spaß. Und es hört auch nie auf. Es gibt jetzt Entenwurst, also Enten-Hotdog oder Hotduck quasi, Entenpizza. Man kann so viel damit kreieren. Und vor Ente haben auch viele Angst, habe ich mitbekommen, dass viele Leute sagen, oh, Ente muss nicht sein, mag ich nicht so. Ja, ist schon spannend.
Und wenn ich als Gast zu euch ins Restaurant komme, wie stelle ich mir das dann vor? Ich bekomme die Speisekarte und dann gibt es die X-Berg-Duck als Menü oder als Einzelgericht? Oder?
Die X-Berg-Duck ist tatsächlich ein Gesetzesmenü, weil uns auch von Anfang an sehr wichtig war, dass das ganze Tier verwendet wird. Das ist eine Ente, die wird groß in Irland. Philipp war auch bei den Silver Hill Duck Farmen, hat sich auch angeschaut, wie die Enten leben, wie tatsächlich der Schlachtungsprozess auch ist, weil wir einfach wahnsinnig viele Enten abnehmen. Und also es ist schon sehr durchdacht und sehr wichtig. Und es war von Anfang an klar, dass wir das ganze Produkt nutzen möchten. Und somit ist der Starter quasi eine Entendashi mit einem gefüllten Dim Sum, wo auch die Innereien verwendet werden. Was natürlich auch da wieder klassisch gesehen ein absoluter Untergang ist. Man kann ja kein Dumpling in eine Suppe machen. Das war ja ein Skandal. Und dann kommt die Ente auch an den Tisch gefahren. Dann wird die Haut tranchiert im zweiten Gang dann. Und die Haut isst man dann mit einem französischen Crepe und Hoisinsauce, bisschen Ingwer, Gurke, Lauch. Also sehr lecker. Viele sagen, das ist ihr Lieblingsgang. Ich freue mich immer auf den letzten. genau, danach gibt es ein Sorbet und dann kommt es zur Brust. Mhm. Die ist so sehr pfeffrig und mit sauer eingelegten Pak Choi. Und als letzter Gang ist dann der Crispy Reis, was mein Lieblingsgang war immer oder ist, mit Beinfleisch und einem rohen Eigelb. Und dann wird das so cremig und trotzdem knusprig. Also es ist wahnsinnig lecker. Genau, das ist so das, was man bekommt. Und auch da, wie gesagt, wir versuchen uns immer wieder neu zu finden. Jetzt zur Sommerzeit haben wir gesagt, komm, wir stecken mal die Ente in den Borat-Anzug. Jetzt gibt es eben gerade die Sommerente. Ist im Grunde auch wieder in 5 Gängen, aber ein bisschen leichter, ein bisschen frischer. Aber auch da wird wieder das ganze Tier verarbeitet. Mhm. Ja.
Und was kostet zurzeit das Menü dann so roundabout?
Oh Gott, jetzt fragst du mich was. Warte, wo sind wir denn jetzt gerade? 178, glaube ich.
Ja, das kann schon hinkommen.
Ja, ja.
Was ich auch ganz süß fand, war, als ich bei euch essen war, dass es so ein kleines Klappkarten gibt, wo du dann eben die Gänge eben nochmal beschrieben hast und Empfehlungen, wie du das fotografieren kannst mit welchen Hashtags posten. Und ich finde das eigentlich ziemlich clever. Also das fand ich richtig cool als Idee. Ich hatte das auch schon woanders schon mal gesehen, aber bei der Ente hat das auch so Sinn gemacht, weißt du, weil das so ein durchgängiges... das Thema Ente ja so durchgängig da ist und die dann so schön, man die auch selber von allen Seiten so schön präsentieren kann. Ich mag auch tatsächlich die Kombination eurer Weinkarte dazu.
Da freut sich der Ronny.
Nee, also ich hatte da einen wunderschönen Abend vor einigen Monaten und es war einfach von der Atmosphäre auch so... Ich mag das ja, wenn das so entspannt ist. Professionell, aber entspannt. Ne? Nicht dieses Hochnäsige oder dieses, sondern so auf Augenhöhe. Man konnte über alles reden, sich austauschen. Und das war sehr angenehm. Da habt ihr eigentlich ein sehr, sehr gutes Händchen, ne, für die Mitarbeiter.
Das freut mich. Das ist das größte Kompliment, was du uns machen kannst.
Aber ist ja so, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also es war so ein harmonischer Abend und so relaxed und so entspannt und so lecker.
Ja, so soll es auch sein. Also wir wollten auf gar keinen Fall... Wir wollten die Natürlichkeit nicht verlieren. Und man muss einfach auch sagen, ja, gerne. Dadurch, dass wir in Kreuzberg sind, ist natürlich, wenn man aus dem Fenster schaut, da ist halt High Life, ne? Also, das ist so. Und das ist ja auch besonders, dann in diesem wahnsinnig warmen und gemütlichen Kokon zu sitzen, Live-Musik auf der Bühne zu haben, und dann noch sich einfach gehen lassen zu können, ne? Ohne dass permanent jemand sagt, wollen Sie noch Wasser, können wir noch jenes, das einfach mal. Es gibt Gäste, die brauchen das, aber die Erwartung an unser Team ist, dass die das auch merken.
Logisch, ne? Klar.
Das wird bei euch nie anders sein. Ja. So. Und das ist halt dann besonders, wenn es auch funktioniert. So. Und es gibt Abende, da funktioniert es vielleicht auch nicht, muss man auch ehrlich sein. Und darf da auch immer nicht ganz so romantisch rangehen, finde ich. Man muss immer realistisch bleiben. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, es ist besonders. Also es ist einfach, ich finde, Zorania ist magisch. Besonders im Winter, wenn dann der Kamin noch brennt, was ja auch super selten ist, in Berlin einen Kamin zu haben, also einen richtigen Kamin. Das ist schon schön, ja.
Aber ich finde, das macht eben auch ein Stadt- und also ein Stadthotel und Restaurant aus, dass man eben auch die Umgebung mit einbezieht. Mhm. Ne? Ich fand das auch ganz schwierig am Anfang. Wir haben uns ja auch für die Rudi-Dutschke-Straße entschieden und sind dafür ja auch erstmal zerrissen worden, weil es dann nah am Checkpoint Charlie und tote Gegend. Und heute ist es ja also eine der besten Gegenden, also der gefragtesten Gegenden. Aber wir erleben natürlich
auch ganz unterschiedliche Phasen so über den Tag. Und als wir auch noch Lunch zum Beispiel angeboten haben, da ist er regelmäßig dann im Müllabfuhr vorbeigekommen und da vor der Nase stehen geblieben. Und oder halt, weil wir direkt an der Straße sind, natürlich die Feuerwehr, Krankenwagen, Stau, hier und da. Samstags immer drei Demos. Hm. Ja, da läuft immer Klar. alles dran vorbei. Ja. Und am Anfang habe ich mir auch so gedacht, oh mein Gott, was war das für eine Idee, die wir da hatten? Warum haben wir das gemacht? Mhm. Weil man eben bei einem Restaurant immer noch denkt, das muss alles so abgeschirmt sein. Und dabei ist es viel schöner, finde ich, wenn man, also kommt immer drauf an, auf das Restaurant und auf die Idee und das Konzept, aber das so zu integrieren und das mitzunehmen, ja. Finde ich wahnsinnig schön, weil das eben also diesen Puls der Stadt, dass man den aufnehmen kann.
Ja, total, dass man weiß, wo man ist. Mhm. Ne? Also, dass man weiß, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Und ich finde das auch bei Hotels, gerade bei den großen Gruppen, immer wahnsinnig schwierig. Weil, nehmen wir mal das Beispiel Hilton, da weiß man nicht mehr, wenn man viel reist, wo bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Weil alles gleich ist. Jeder Stift in jedem Hilton-Hotel ist gleich. Und jeder Block, und der Block liegt immer im gleichen Fleck. Also man, klar, natürlich hat das auch seine Vorteile, aber ich sag mal, auf privaten Reisen sehe ich da keinen Vorteil, weil ich will ja, wenn ich privat reise in ein fremdes Land, dann möchte ich das Land erleben, dann möchte ich die Kultur erleben, dann möchte ich so viel aufsaugen, wie nur geht. Und da brauche ich mich nicht fühlen, als wäre ich jetzt noch in Berlin oder irgendwo anders. Ne? Und ich finde das auch wahnsinnig schön und auch wahnsinnig spannend.
Ich würde gerne einmal kurz auf das Thema kommen, wie es denn für dich war als Frau in der Hotellerie. Ah, deswegen heißt er ja Frauen in der Gastronomie und in dem Fall der Hotellerie. Hast du das immer positiv erlebt und eingeschätzt oder gibt es auch Momente rückwirkend, an die du denkst, wo du die sagst, das hätte alles auch anders laufen können?
Ich würde mir wünschen, ich könnte jetzt sagen, es war alles super. Tatsächlich, glaube ich, bin ich zu der Frau geworden, die ich jetzt bin, und ich habe Viva la Vulva tätowiert.
Okay, vielen Dank übrigens nochmal für die Kette, die du mir geschenkt
Sehr
hast.
Sehr gerne. Weil ich schon sehr früh auch mitbekommen habe, dass man als Frau echt viel härter arbeiten muss. Angefangen hat es in der Kindheit tatsächlich. Ich habe wahnsinnig gerne Fußball gespielt und durfte immer mit den Jungs mitspielen, und urplötzlich war es vorbei.
Okay.
Ja, dann war ich zu alt, um bei den Jungs mitzuspielen. Und musste in eine Frauenmannschaft. Ja. Und jetzt komme ich ja von einem Dorf und da gab es keine Frauenmannschaft. Das war einfach nicht existent. Und man wurde auch nie ernst genommen. Auch wenn ich sehr gut Fußball spielen konnte, hat mich jeder immer belächelt. Und hat immer gesagt, ja du, Fußball, geh mal reiten. So. Und da habe ich am Anfang, klar, in so jungen Jahren nimmt man das nicht wahr oder nicht ernst. Aber innerlich setzt sich das. Und dann habe ich damals mit ganz vielen Mädels eine Fußballmannschaft gegründet quasi.
Toll.
Ja, und haben dann auch Trainer gehabt und so. Aber weil wir halt nicht genügend in einem Alter war, war das ganz kunterbunt gemischt. Also sehr jung. Ich war die Älteste und wir durften uns halt nicht offiziell als Mannschaft anmelden, durften quasi nicht an Turnieren teilnehmen und so, weil wir einfach so bunt gemixt waren. Ich glaube, die Jüngste war damals Mai. 9 oder 10 und ich war damals 14, 15 und war halt die Älteste. Und das war so ein Schlüsselmoment, wo ich rückblickend schon sage, wow. Ja, und dann kam die Ausbildung und da wurde ich ganz oft, und ich bin wirklich keine, ich meine, mich sieht man ja jetzt natürlich nicht, aber ich bin jetzt kein Idealbildfrau. Ich habe kurze Haare, bin ein bisschen markanter, bin jetzt nicht super weiblich, also ich habe jetzt keine wahnsinnig schönen Kurven und trotzdem wurde ich immer angekrapscht. Ja, es war für mich immer so ein bisschen überraschend, weil ich mir immer dachte, warum krapscht der mich jetzt am Hintern? Ja. Und habe ganz lange nichts gesagt. Und irgendwann habe ich gesagt, was soll das denn, dass mein Körper, meine Entscheidung, ich entscheide, wer da hinlangt und wer nicht. Und das ist ein Unding. Und dann bin ich zum Chef gegangen und habe gesagt, so, ich bin ja nicht auf den Mund gefallen, das war ich leider noch nie. Und dann habe ich gesagt, so, passen Sie mal auf, irgendwie, das nervt mich, was darf ich machen, was kann ich machen, was sind meine Möglichkeiten? Ja, nichts, aushalten.
Was?
Sag ich, bitte? Und da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Und zum Glück, ich bin sehr selbstbewusst und sehr selbstsicher und weiß schon, wie man was sagt und konnte das dann auch ganz gut umsetzen. Und habe das dann immer gesagt. Ich möchte das nicht, lassen Sie das bitte. Aber halt schon deutlich und bestimmt. Dann kam ein Erlebnis dazu. Der Bundesherrenball oder so hieß der bayerische Bundesherrenball oder irgendwie sowas. Das war verschrien schon bei uns im Haus damals. Oh. Da kommen quasi adlige Urenkel von irgendwelchen Adelsfamilien. Und die versuchen, sich zusammen zu verkuppeln.
Okay.
Und da floss sehr viel Alkohol, auch bei Jungs, sage ich jetzt wirklich bewusst Jungs, die halt noch nicht so oft Alkohol getrunken haben. Und man wurde da, also es war wie eine Fleischbeschau. Und wir Auszubildenden, wir wollten da nie arbeiten. Also wenn man das einmal mitgemacht hat, hat man gesagt, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und da habe ich wieder gesagt, das kann nicht sein. Das funktioniert so nicht. Und dann bin ich damals zum Bankettleiter gegangen, habe das angesprochen. Auch in den Momenten, wo es halt passiert ist. Und der war dann, Gott sei Dank, einer der auch sich eingesetzt hat und gesagt hat, okay, ich spreche mit denen. Ich kümmere mich. Und das hat er auch wirklich getan. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, wow, ich werde ernst genommen. Und es kümmert sich wirklich jemand. Und so zieht sich das irgendwie schon durch. Ich glaube, wir Frauen haben sehr viel Empathie und achten sehr auf unser Umfeld. Und deswegen nehmen wir uns selber oft zurück und stehen eigentlich und sagen nicht das, was wir eigentlich sagen möchten, weil wir denken, wir verletzen jemanden. Und man möchte ja auch bei Gehaltsverhandlungen zum Beispiel, möchte man ja auch nicht arrogant oder überheblich wirken. Und auch das habe ich lernen müssen. Und ich glaube, es liegt in gewissem Maß in unserer Natur und die Gesellschaft drückt uns da so rein, dass man als Frau immer gefallen muss.
Da gebe ich dir absolut recht.
Also man ist automatisch, wenn man Frau ist, muss man gefallen. Man muss allen recht machen. Und das finde ich halt nicht. Also ich habe zum Glück einen Mann, der damit ganz gut klarkommt. Hat aber auch gedauert, bis ich jemanden gefunden habe. Meine Mama sagt immer, sie weiß gar nicht, wo ich das her habe. Aber es ist für mich so eine Herzensangelegenheit schon immer gewesen. Und zwar immer so ein bisschen Kampf. Und gerade wo dann dieses Hotelprojekt Urania dazu kam, naja, vorher muss ich noch sagen, habe ich die Rolle der Lady in Red erfüllt bei Kempinski. Das war damals der Titel für Guest Relation. Mhm. Und wir Frauen wurden in ein rotes, Valentino-rotes Etui-Kleid gesteckt. Wir mussten hohe Schuhe tragen und entweder roten Lippenstift oder rote Nägel. Wir durften uns dann auch frei entscheiden. Sehr gnädig. Und das war natürlich, am Ende war das Sex Sells.
Ja.
Es gab keine Männer. Es waren Ladies in Red. Und die Grundidee war richtig. In einer Hotelgruppe, wo es mehrere Hotels gibt, eine Person in was Rotes zu stecken, damit Stammgäste, die oft innerhalb dieser Gruppe reisen, in ein Hotel reingehen und sofort wissen, wo sie hin müssen, weil sie davon ausgehen können, dass diese Person genau weiß, wer sie sind, was sie mögen, was sie brauchen und so weiter. Und der Grundgedanke war gut, aber damals, zu Kempinski-Zeiten, waren einfach alles Männer. Und die dachten sich, ja, warum eigentlich nicht attraktive Frauen in enge Kleider stecken und dann noch rot anmalen und super, geil. Und es war tatsächlich zu meiner Zeit so, dass die GMs sich untereinander gebrüstet haben, wer die schönste Lady in Red hat.
Ist nicht dein Ernst. Mhm.
Weil es mal Thema war, dass ich für alle Ladies in Red verantwortlich werden könnte innerhalb Kempinskis. Und ich dann gesagt habe, kein Geld der Welt würde ich das machen. Weil ich wusste, das, was für mich die Lady in Red bedeutet, wird keiner dieser Ladies in Red umsetzen, weil die alle nicht die Leidenschaft haben und den Grips auch. Und das war auch so. Und das hat mich dann natürlich auch sehr geprägt. Und da habe ich auch bei der Eröffnung auf der Bühne, mussten wir so ein Band durchschneiden, hat mir der Bürgermeister von Wien an Hintern gegrapscht.
Ist nicht dein Ernst.
Doch. Oh. Ja. Also das ist so der Inbegriff dafür, finde ich. Und das ist so, so schlimm. Also ich finde das so, so respektlos.
Übergriffig.
Also
überhaupt gar keine Grenzen einhalten. Und man fragt sich halt immer, wenn man dir so zuhört, ich habe die ganze Zeit so ein Kopfkino, wie das wohl gewesen wäre, wenn das den Männern umgekehrt so passiert wäre. Wenn man die Welt umdrehen würde.
Das
die
würde den alle Männern schon nicht passieren. Weil wir Frauen immer, also nicht alle, um Gottes Willen, es gibt immer Ausnahmen, ne? Aber wir wären nicht so übergriffig, weil wir einen Sinn für Distanz haben und auch einen Sinn für Respekt und
Dinge, die angebracht sind und die nicht.
Genau.
Weil so. Sie ist unsere Gesellschaft und, auch definiert eigentlich.
Wollte ich gerade sagen. Uns wird ja beigebracht, wir müssen aushalten. Wenn man überlegt, wie lange Vergewaltigung innerhalb der Ehe nicht strafbar war, dann wirklich, da kriege ich Puls. Das muss man sich mal überlegen. Oder auch mein Großvater, und ich bin jetzt Ende 30, mein Großvater hat meiner Oma nicht erlaubt, den Führerschein zu machen. Verstehe ich bis heute nicht. Aber ich will ihm auch keinen Vorwurf machen, weil es damals so war. Aber Gott sei Dank hat sich's geändert. Und warum passen sich die, also viele Männer sind ja in der Lage, sich anzupassen. Aber ganz viele eben nicht. Und gerade in unserer Branche, in der Hotellerie, in der Gastronomie, finde ich, ist gerade eine schöne Entwicklung zu sehen. Es sind viel mehr Frauen sichtbar, viel mehr Köchinnen sichtbar. Die stehen zu ihrem Wort, die stehen dahinter, was sie machen.
Das weil die sich stark. Zusammengeschlossen haben, genau. Ne? Weil sich gerade genau. Ganz viele Communities bilden genau. Und die auch wirklich aktiv daran arbeiten, aber auf eine angenehme, schöne Art und Weise. Ne? Nicht dieses, wo sie einmal mit dem Vorschlaghammer durch die Gegend laufen, ja. Sondern wo sie auch wirklich konstruktiv Vorschläge bringen und dadurch Veränderung bringen und eben in ihren Betrieben das eben auch umsetzen.
Genau. Und leider, ich sag's immer wieder, ist die Hotellerie weit weg davon, weil... Also ich sage mal so, auch in der Hotellerie hatte ich als Frau oder aufgrund dessen, dass ich eine Frau bin, am Anfang echt Schwierigkeiten. Und keiner hat uns ernst genommen auch, muss man auch sagen. Der Koch und die Kleine da, was wollen die denn da jetzt in Luxushotel mit Herrn Müller-Elmer? Ja, das geht ja eh nie. Und dann auch noch in Berlin. So. Das haben wir uns alles angehört und wir wussten aber immer, das kam uns auch gar nicht nahe, weil wir immer wussten, danke, mehr davon, das macht uns nur noch stärker. Und das macht uns nur noch hungriger, Erfolg zu haben damit. Und wir teilen uns eben so auf. Philipp macht den Gastronomiebereich und ist natürlich auch Geschäftsführer. Aber ich bin so der Hotelpart. Und ich gehe dann halt auch auf Hotelveranstaltungen und darf eben manchmal auch auf Gastronomieveranstaltungen mit. Und merke da einen wahnsinnigen Unterschied. In der Gastronomie gönnt man sich. Also man klopft sich auch mal auf die Schulter und sagt, Mensch, geil. Wie oft der Philipp von anderen Köchen hört, die Ente, geil, Respekt. Das hat Hand und Fuß, das ist cool. Freut mich, dass das so funktioniert. Das habe ich noch nie gehört. Noch nie. Außer von wirklich engen Freunden, die in der Hotellerie auch sind. Von denen hört man das schon, aber auf so Veranstaltungen keine Chance. Da geht es nur darum, was hat denn ihr für ein RevPar? Und auch in dem Ton. Also noch nicht mal so, ah Mensch, wie läuft's denn so, sondern so, was hat denn ihr für ein RevPar? Weißt du wahrscheinlich gar nicht. So. Wirklich?
Ja, da kommen Erinnerungen hoch aus meiner Hotelzeit. Das ist ja auch so ein Grund, warum ich dann Tim in die Selbstständigkeit geschubst habe, sagen wir mal. Also gezwungen, geschubst, wie auch immer. Ermutigt. Formulieren wir es mal ganz reizend. Aber die Hotellerie hat mir wirklich so ein bisschen die Freude am Gastgeben genommen, weil das eine reine Männerdomäne war und sich da einer gegenseitig auf die andere Schulter geklopft hat, genau. Die Abteilungsleiter und untereinander halt auch viel geschoben haben und gemacht und getan, gelogen, betrogen.
Ja, es ist wahnsinnig oberflächlich und es ist auch, also keine Wertschätzung füreinander da. Und das fällt mir wahnsinnig auf. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der das Atlantik in Hamburg leitet. Mhm. War auch ganz lange mein Vorbild. Ist, glaube ich, auch überhaupt nicht, also mit Schuld an meiner Karriere, weil der damals, als ich die Ausbildung abgeschlossen hat, mich nach Abu Dhabi geholt hat. Und ich ihn immer bewundert habe, für wie er mit Gästen spricht, wie er mit dem Team umgeht und so weiter. Und von dem, der hat ein ganz anderes Denken und Handeln und der wertschätzt Dinge und wertschätzt und anerkennt das und spricht es auch aus. Also ne, wenn man dann auf Veranstaltungen ist, auch nicht nur mir gegenüber, also wir sind wirklich befreundet, wir können uns alles sagen, sondern dass der sagt, geht dann auch mal zu anderen Hotels und sagt, Mensch, das ist richtig geil, was ihr da gemacht habt. So. Und da herrscht pure Überforderung. Immer. Und es sind nun mal meistens Männer. Also wenn ich auf so einer Veranstaltung bin und ich provoziere dann natürlich schon gerne, das gebe ich offen und ehrlich zu, ich trage dann schon bewusst auch Pink oder so ein bisschen in die Fresse Outfits, damit ich halt unter den ganzen schwarzen Anzugträgern schon auch ein Statement setze. Das merkt man. Also man merkt so ein Unbehagen dann auch. Und so dieses teilweise können manche GMs dann auch gar nicht mit meiner ehrlichen Art auch umgehen. Also ich sag halt auch, wenn es nicht läuft. Oder ich sag dann halt, naja, das und das ist unser Rev-Park gerade. Das ist ja nicht gut, sag ich ja. Das ist nach Corona. Was erwartest du? Und die lügen sich ja auch in die Tasche. Also die sagen ja Nummern, wo ich mir denke, genau, klar, wenn du die logisch Augen zumachst, dann vielleicht. Und einmal waren wir da waren wir uns so sicher, dass diese Person uns so kackend dreist ins Gesicht gelogen hat, dass André und ich dann danach gegoogelt haben, nach dem Hotel, dann die Raten gecheckt haben und es waren 180 Euro Unterschied. Und da denkt man sich doch, also bei aller Liebe, ne? Aber was soll das? Und ich finde halt, der Hotellerie fehlt das Miteinander. Und wir würden alle davon profitieren.
Profitieren. Ja.
Aber dadurch, dass es einfach zu viele Männer sind, die...
Das ist so ein Konkurrenzverhalten.
Ja, genau. So ein Gockelverhalten, sage ich immer. Das ist wie zum Beispiel, setzt die Gockel dahin und dann bauen die sich alle auf und machen ihre Kämme noch größer und schreien noch lauter und krähen und weiß ich nicht. Das ist so... Also es ist schon lustig auch, manchmal muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es wäre wirklich schön, wären mehr Frauen in der Hotellerie. Also ich glaube auch, wir kommen dahin, glaube ich ganz fest dran, weil sich immer wieder Hotels rauskristallisieren, die anders denken, die eben nicht sagen, naja, aber eine Frau, die kann ja jederzeit schwanger werden.
Dass so jemand darüber nachdenkt, das finde ich irgendwie total seltsam. Das ist so.
Aber war es nicht immer schon so?
Ja, aber.
Hast du nicht irgendwann mal in einem Vorstellungsgespräch die Frage bekommen? Planen Sie Kinder? Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor?
Das ist eine gute Frage. Ich habe wenige Vorstellungsgespräche gehabt. Ich hatte mal eins im Adlon. Vor gefühlt 300 Jahren, aber da haben sie mir die Frage mit der Zukunft schon gestellt, aber mit der Schwangerschaft nicht, weil die ja, glaube ich, rechtlich auch immer ganz gut.
So ist es nämlich.
Die wussten, glaube ich, ganz genau, dass sie die Frage nicht stellen dürfen.
Ja, man darf sie ja auch nicht stellen und ich finde immer, was soll das? Und ich finde eben, man muss uns Frauen die Freiheit lassen, wählen zu können, ob ich Kinder möchte und wenn ja, dann möchte ich immer noch die Freiheit haben, auch arbeiten gehen zu können, ja, und nicht vorausgesetzt zu werden, dass der Mann arbeiten geht und die Frau nicht und sich für die um die Kinder kümmert. Und das ist natürlich naturell irgendwo vorgegeben ist, dass wenn man sich für ein Kind entscheidet, dass das Kind am Anfang abhängig ist von dir, nicht vom Vater, ist die Natur. Aber irgendwann ist da auch Ende. So. Ne? Und ich finde das ganz schwierig. Alle Frauen, die bei uns im Hotel schwanger wurden, haben das Gespräch gesucht und waren total aufgeregt. Und also unsere erste Hausdame, das war so ein richtig, oh mein, Ich habe sie geliebt. Die war so ganz knackig und so ganz tough. Und da hast du gesagt, das und das musst du machen. Jawohl, und dann ist die los. Und tack, tack, tack. Die war auch manchmal schwierig, aber die war echt, die war cool. Und die kam und sagte, ja, scheiße, ich muss euch was sagen, auch so. Ach, ich bin schwanger. Und Philipp und ich saßen da und haben gesagt, geil, ja, mega, super, wir freuen uns. Und dann hat die gesagt, hä, wie jetzt? Und wir freuen uns. Also bei jeder Schwangerschaft freuen wir uns. Und weil es ja auch was Schönes ist und was Besonderes ist und irgendwo immer wieder ein Wunder der Natur ist. Und dass wir Frauen schon so denken, diese Angst zu haben, dem Arbeitgeber das sagen zu müssen, finde ich ganz schwierig, wirklich. Und das zeugt einfach auch da von der Vergangenheit. Was wie ablief, warum, wieso da dieses Unwohlsein ist. Und eigentlich ist es die Natur. Und es ist doch schön. Würden sich Frauen nicht dafür entscheiden, Kinder zu bekommen oder Paare, dann würden wir aussterben. Und ich bin dankbar für jedes Kind, was auf die Welt kommt, weil ich habe mich bewusst dagegen entschieden. Und ich bin dankbar immer, wenn eine Freundin sagt, oh, ich bin schwanger, krieg das zweite Kind. Ja, super, geil, yay, freue ich mich. So, weil es wichtig ist. Ja, ich glaube, da können wir alle an uns arbeiten. Oder auch, finde ich, wenn Frauen bedrängt werden. So, das ist auch ein Thema, was mir immer am Herzen liegt. Und ich wurde selber mal Opfer zur Wiesenzeit. Da, ich bin immer gependelt. Musste immer den letzten Zug erwischen und also auch nach der Arbeit. Und zur Wiesenzeit hat dann ein betrunkener Herr gedacht, er muss mich jetzt sehr unsittlich berühren. Er hat aber nicht mit meiner vehementen Kraft gerechnet.
Hast du ihn umgehauen?
Ja, ich habe ihn tatsächlich umgehauen und ich lag dann auf ihm auf dem Boden.
Das hat er sich, glaube ich, anders vorgestellt.
Genau. Dazu muss ich sagen, ich bin hart im Leben, dadurch, dass ich Fußball gespielt habe. Mein Bruder ist zwar jünger, aber der ist 2 Meter. Ich weiß schon, wie das geht, wie ich mich wehre. Und saß dann am Bahnsteig und habe um Hilfe gerufen und es kam keiner. Es war die Wiesenzeit. Also es war voll.
Oh Gott.
Bis dann irgendwann die Polizei kam und die dann gesagt haben, was ist denn hier los? Dann sage ich, naja, der hat mir einen Schritt gefasst und hat mich gegen die Wand gedrückt, wollte mich küssen und ich habe mich dann zur Gegenwehr entschieden, wie Sie sehen können. Und dann sagte er, ja, Sie haben ja getrunken. Sag ich, ich habe gearbeitet, ich bin Hotelfachfrau, ich bin in der Lehre, ich fahre jetzt nach Hause. Und am Ende des Tages hat der Typ dann einfach wirklich gesagt, er will eine Anzeige gegen mich stellen. Könnte ich heute noch mich bepissen, weil ich ihn verprügelt hätte.
Oh.
Ja, und die Polizisten waren zum Glück, haben das recht schnell gecheckt, dass er wirklich sturzbetrunken war, ich stocknüchtern war und es wirklich Notwehr war. Und die haben das dann sehr charmant gemacht. Also sie waren sehr sarkastisch. Ich habe es noch verstanden, eher durch den Alkoholkonsum nicht mehr. Und haben dann gesagt, naja, überlegen Sie sich nochmal. Also sie... Der war recht groß. Sie hätte jetzt dich verprügeln sollen und das ist sehr unwahrscheinlich. Da muss schon irgendwas vorgefallen sein. Und dann hat der mal gesagt, nein, ich möchte jetzt Anzeige erstatten und das ist ungerecht. Und na klar, der war dann auch in seiner...
In seiner Ehre. Oh.
Dezent angegriffen.
Oh Gott, das ist so...
Aber ja, ich finde halt...
Männer.
Ja. Ja.
Und ich meine, Entschuldigung, es sind ja nicht alle Männer.
Nein,
so, ne? Aber die so rausstechen und so eklig sind, die machen halt viel kaputt. Ne?
Genau, es gibt ganz, ganz, also ich liebe Männer und ich komme ganz toll mit Männern klar. Aber es gibt einfach auch Vollidioten. Mhm. Und es gibt es bei uns Frauen auch, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Und ja, man muss einfach, ich finde, man darf nie... nur negativ denken. Mhm. Man muss immer ins Positive schauen. Und man muss auch immer, wie gesagt, ich finde, jeder muss in seinem oder sollte in seinem Kreis walten und handeln. Und mir persönlich ist bewusst, dass ich die Welt nicht verändern werde. Aber mir ist auch bewusst, wenn ich weiterhin laut bin und Dinge anspreche, die nicht passen oder auch in unangenehme Situationen eingreife und Partei ergreife, dass ich für die Person die Welt verändere in dem Moment. Und ich glaube, das ist eine Stärke, die ganz viele gar nicht bewusst wahrnehmen. Also, und da muss es noch nicht mal nur unter uns Frauen sein. Da geht es ja auch um Situationen, wenn einfach Ungerechtigkeit herrscht. Mhm. Und da einfach seinen Mund aufzumachen und sagen, hey, stopp, irgendwie, ne, das funktioniert nicht. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Und ich finde ja, das hat nichts damit zu tun. Man muss ja nicht immer denken, das ist dann, wenn man was anspricht oder sagt, dass das direkt bösartig ist. So, und da die Angst muss man verlieren. Man findet seinen Weg, ob das durch Humor ist oder durch Nettigkeit, durch Charme, mhm, durch Deutlichkeit, gibt's auch. Man muss einfach mal versuchen und dann hat man auch ein Erfolgserlebnis und dann traut man sich auch mehr. Mhm. Und auch da, die erste Gehaltsverhandlung, die ich wirklich verhandelt habe, war ich richtig nervös. Aber ich habe mir geschworen, ich werde mich nicht unter dem Wert verkaufen, weil ich weiß, was ich wert bin. Mhm. Und das müssen wir Frauen einfach lernen, dieses Bewusstsein, nicht immer zu sagen, naja, aber ich kann ja dann noch mich weiterentwickeln und ich habe ja dann noch... Nein, du kommst dahin in das Unternehmen, egal wo auf der Welt, weil du schon was kannst. Und dann verlangen das Geld auch. In deinem Maßen. Männer gehen dahin und sagen, ich bin eh der Größte. Gott sei Dank bin ich jetzt hier. Ihr könnt euch glücklich schätzen.
Ja, genau,
ne?
Also, seid
hallo,
dankbar.
Hier bin ich. So. Das sind Männer. Und warum können wir Frauen das nicht?
Weil uns das Testosteron fehlt.
Genau, ja. Und das ist halt blöd. Und deswegen müssen wir halt, ich finde es ganz wichtig, dass man für sich selber einsteht und dass man eben auch in so unangenehmen Situationen wie eine Gehaltsverhandlung oder auch eine Vertragsverhandlung, das ist manchmal unangenehm, aber man muss sich immer selber wieder sagen, naja, also ich bin ja jetzt nicht gerade aus der Lehre raus. Ich habe das und das schon gemacht. Ich habe die und die Erfahrung. Das und das sind meine Stärken. Und das ist meine Schwäche, aber das ist ja jetzt mal unwichtig. um dann einfach auch eine faire Basis schaffen zu können. Und das ist halt so schade.
Also aber ich glaube, das ist noch so eine Learning-Geschichte.
Total.
Aber das ist auch dieses... sich selber wertschätzen, ja, als Frau. Ich meine, es gibt ja ein Glück schon auch viele Frauen, die das können, so jüngere. Ja. Nicht die ganz jungen, aber so die dazwischen. Die können das teilweise, aber so meine Generation ist eher schwierig. Man muss sich wirklich hart erarbeiten. Dieses Wertschätzen, sich selber wertschätzen. Und auch mal Komplimente annehmen, ne, zulassen,
ja,
sich selber schön finden,
ja,
auch für sich selber einstehen. Da muss ich auch sagen, das war bei mir auf jeden Fall eine Entwicklung des Alters und der Erfahrung. Und ich glaube, wichtig ist, so wie du es gesagt hast, dass wir in unserem Kosmos unser Bestes geben, um das, was wir auch bewegen können, gerade durch so einen Podcast, dadurch, dass wir gehört werden, dadurch, dass wir gesehen werden, die haben die Möglichkeit und die Freiheit, Dinge sagen zu können und gehört zu werden, dass wir das auch nutzen. Klar werden wir nicht die Welt, die große Welt verändern, aber unsere kleine Welt.
Genau.
Und immer in Schritten, weil wenn wir was sagen, dann sagen auch andere Frauen irgendwas, weil die sich bestärkt fühlen und sagen, oh, ich darf das eigentlich sagen und die sagen das auch. Dann kann ich das ja auch endlich mal sagen, ne? Und ich denke, das ist immer so ein, wie so Dominosteine, dass ich das weiterentwickeln kann. Es ist wichtig, dass wir unsere Stärke nutzen, und so eine Situation wie jetzt, dass wir auch offen drüber reden.
Ja, total.
Und deswegen danke ich dir auch recht herzlich, dass du heute so offen mit mir gesprochen hast, liebe Jennifer.
Sehr gerne.
Es war mir ein sehr,
schön,
sehr großes Vergnügen. Ich glaube, wir können noch 3 Stunden weiter quatschen.
Auch.
Machen wir nochmal eine Fortsetzung.
Wir haben noch nicht mehr über Hunde gesprochen.
Nee,
ne?
Wir sind
alleine
wieder,
ist schon, weiß ich nicht,
genau,
da
müssen wir nochmal einen eigenen Podcast machen. aber ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Es war wirklich super spannend. Ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und
danke,
viel Spaß und bitte strahl weiter so eine Freude an dem aus, was du machst. Ich glaube, dass das auch ganz viele Frauen, aber auch Männer in unseren Berufen, in der Hotellerie, Gastronomie beflügeln kann. Einfach auch, dass man vielleicht manchmal sieht, dass man das vielleicht auch hat, aber sich manchmal vielleicht auch nicht traut, das zu machen. Einfach dafür einzustehen, dass es so eine Möglichkeiten gibt und dass man einfach seinem Instinkt folgt, so wie du das gemacht hast.
Ja, und mutig ist.
Ja.
Das glaube ich, dass so was ich gelernt habe, einfach mutig zu sein. Einfach mal machen. Es kann ja nichts passieren, außer dass man hinfällt und wieder aufsteht.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.
Bis dann.
Und das war wieder eine Folge von Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In den Shownotes findet ihr wie immer die kulinarischen Tipps unserer Gästin. Von den kleinen Insider-Locations bis zu den echten Abenteuerideen für Genießerinnen und Genießer. Hört doch auch gerne mal in die anderen Folgen rein. Da warten noch viele spannende Frauen aus der Gastro mit inspirierenden Geschichten und kulinarischen Geheimtipps auf euch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert meinen Podcast, teilt ihn weiter und stoßt beim nächsten Mal wieder mit uns an. Cheers!
Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.